herzlich willkommen zu Fleck to Fleck, dem deutschen MotoGP-Podcast. Heute mit der Preview zum Deutschland-Grand Prix. Und ich bin heute natürlich mal wieder nicht allein, der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan.
Hallo Julian.
Ja, und wie schon erwähnt, zu der Preview zum Sachsenring-Wochenende. Ja, wir sind am Sachsenring. Diesmal ohne den King of the Ring, Marc Márquez, der natürlich ausfallen wird. Das heißt, es wird einen neuen Sachsenring-Sieger geben. Ist auch mal was Neues. Hat man ja jetzt seit 2013 nicht mehr gehabt. Es wird nach etlichen Jahren mal wieder einen Premierensieger hier im Sachsenring geben.
Das ist natürlich die Nachricht der letzten Wochen. Marc ist nicht dabei am Sachsenring. Ist natürlich für die anderen sehr, sehr interessant, weil die anderen Fahrer wissen nicht, die denken halt sonst immer, ja, Marc, es wird wahrscheinlich gewinnen, ne? Gucken wir, dass wir irgendwo aufs Podium fahren. Aber jetzt ist es ganz anders. Es gibt so ein paar Kandidaten, wo auch den Sachsenring ganz gut können. Wissen ja, Sachsenring, spezielle Strecke, die kürzeste im ganzen Rennkalender. Auch schon ein bisschen Berg- und Talfahrt so. Haben wir natürlich die Mutkurve, den Wasserfall, natürlich ganz wichtig. Braucht man immer ziemlich viel Mut, um da Vollgas durchzufahren. Ansonsten sehr, sehr linkslastige Strecke. Also, wie gesagt, Marc Márquez hat die geliebt oder liebt sie immer noch. Wie ich vorher schon gesagt, es gibt ein paar Leute, die können den Sachsenring gut. Unter anderem Johann Zarco ist jemand, Miguel Oliveira ist jemand, der ist letztes Jahr Zweiter geworden. Fabio Quartararo ist Dritter geworden, muss man definitiv auch auf der Rechnung haben. Jack Miller ist verhältnismäßig gut. Also es gibt schon so ein, zwei Kandidaten, die den Kurs auch gut können, aber verhältnismäßig wird der Kurs eher nicht so zu den Besten gezählt, von den Fahrern zumindest.
Dann fangen wir auch gleich mit Fabio Quartararo an, den WM-Führenden. Der wohl gut Confidence getankt hat in den letzten Rennen, kann man so sagen. Aus Strecken, wo man es jetzt nicht unbedingt gedacht hätte, er würde viele Punkte holen, hat er doch noch gut was rausgeholt. Und jetzt ist er wieder eigentlich komfortabel mit 22 Punkten da vor Aleix Bergerot, schon 53 Punkte vor dem dritten Enea Bastianini. Vom Bike her, dem Sachsenring dürfte eigentlich die Yamaha liegen. Honda war ja so im letzten Jahr der Hersteller, wo es zu stark ist. Da ist jetzt also, wenn jetzt eine Honda gewinnt an dem Rennwochenende, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann Sachsenring gewinnt nächstes Jahr nur noch Honda. Aber dieses Jahr eigentlich Fabio Quartararo und Yamaha schon eine der Top-Favoriten hier am Rennwochenende hier beim Sachsenring.
Ja, man muss das immer so. Honda natürlich komplett dominiert, also über die gesamten Jahre hinweg komplett. Also, wenn nicht mal Marquez gewonnen hat, dann hat, keine Ahnung, mal Pedrosa gewonnen. So, das ist auch der letzte Fahrer, der vor den ganzen Marquez-Rennen-Siegen das letzte Mal eigentlich abgesehen von Marquez gewonnen hat auf der Strecke. Also, da weiß man schon, Dani Pedrosa bei Honda, also, da weiß man schon, das ist ganz schön lang her. Noch in den guten Jahren von Pedrosa, wobei man sagen muss, Pedrosa hatte eigentlich nie ein wirklich schlechtes Jahr. Quartararo, für mich, ja, schwierig, also er ist definitiv ein Kandidat fürs Podium. Man hatte ja letztes Jahr vorm Rennen gesagt, Yamaha, schwierig, könnte eher ein schlechteres Rennwochenende geben, aber war nicht, also Quartararo, der konnte gut überholen, der war gut mit dabei, hat für P3 gereicht und auch dann im Gegensatz zu Pecco Bagnaia war das ein großer Schritt für ihn, auch was Sachen WM-Führung damals anging. Also ich glaube, Quartararo so ein bisschen der Mitfavorit, vor allem im Gegensatz zu Ducati. Also ich glaube, Ducati könnte es ein bisschen schwieriger haben, auch traditionsmäßig oder historisch gesehen, letzte Ducati auf dem Podium 2016, glaube ich, Dovizioso dritter Platz müsste das gewesen sein. Also da muss man schauen bei Ducati, dass man nicht allzu viel verliert auf Quartararo.
Die anderen Yamaha-Fahrer verlieren auch viel auf Quartararo in der Saison bis jetzt. Also, wenn man mal die Punkte von den ganzen Yamaha-Fahrern zusammen rechnet, kommt man auf Mathe-Skills 40 Punkte, glaube ich. Ja, 40 Punkte. Ja, das ist noch viel zu wenig. 40 Punkte hat Puspa, ne, der jetzt auch keine gute Saison hat. Nur mal so zur Hilfe. Und Fabio Quartararo hat halt 40 Punkte. Also, der zieht ja mal, der zieht den Karren da so ein bisschen aus dem Dreck raus. Und sonst, ja, das zeigt sich, der Rang ist das With You Yamaha RNF-Team, ist jetzt so der vorletzte Rang. Gerade vor den Tech 3 Jungs, die jetzt auch keine gute Saison haben. Und wegen Quartararo, ja, sind sie auf der 2. Obwohl sie, wenn Quartararo alleine die Punkte geholt hätte, wären sie auch auf 2. Also da sieht man Quartararo für das Team. Ja, unverzichtbar. Und das zeigt auch, wie schlecht die anderen Yamaha-Fahrer ihren Job machen eigentlich.
Ja, und ich glaube auch nicht, dass es unbedingt besser wird bei Delhi. Das Problem ist, dass die Yamaha nicht so gut zum Sachsenring eigentlich passt. Das ist das Erste. Zweitens kann momentan nur Quartararo fahren und Quartararo ist mit Luck aufs Podium gefahren. Also, und dann die anderen Yamaha-Fahrer, die eigentlich halt Probleme haben. Also, ich weiß nicht, kann ich mir nicht so ganz zusammenreimen, wie da soll ein gutes Rennwochenende bei rumkommen. Man hat gesehen, letztes Jahr Vinales war auch in einer sehr, sehr Down-Phase, ist letzter geworden im Rennen, hat aber da irgendwelche anderen Probleme im Hinterrad. Und da lief einfach gar nicht zusammen letztes Jahr bei Vinales. Also, aber auch Dovizioso, der mal gesagt hat in einem Interview, ja, Sachsenring, die schlimmste Strecke im ganzen Rennkalender. Da weiß man halt, was er hält von der Strecke. Nicht viel. Und wenn man dann die Strecke halt nicht mag, das ist auch schwierig. Aber andererseits, wenn man in der WM fahren will, muss man auf jeder Strecke gut und das Maximum rausholen, auch wenn man sie nicht mag. Also, ich sehe da ehrlich gesagt schwarz für die anderen Yamaha-Fahrer. Vielleicht Darren Binder könnte ich mir vorstellen, so, ja, sehe ich mir, könnte ich mir eventuell sogar als zweitbeste Yamaha vorstellen. Auch so komisch es klingt, aber es ist gar nicht mal so unrealistisch.
Da sieht man eigentlich auch in Reaktion, wie tief in Anführungszeichen Dovizioso sind. Dass man hier, wenn man die zweitbeste Yamaha, also wenn man auf den zweitbeste Yamaha tippen würde, dass man da auf den Winner tippt. Und dann nicht auf die beiden erfahreneren Leute. Na gut, Yamaha ist sicherlich schwierig, wie schon angesprochen. Okay, dann nicht viel. Ja, bei Aprilia ging ohne Aleix Spargaró auch nicht viel in den letzten Jahren und ist auch immer noch der unangefochtene Spitzenmann bei Aprilia, der wo Fabio Quartararo der ein ist so der einzige, der wo so ein bisschen mithalten kann mit Fabio Quartararo und auch letzte Saison am Start vor allem den gute Pace am Sachsenring gezeigt, damit Marc Marquez da gebettelt am Anfang. Ich glaube, also Aprilia könnte an diesem Rennwochenende, vor allem mit der Aleix Spargaró, darauf muss man definitiv ja, sein Auge werfen.
Ja, definitiv. Also, hast richtig angesprochen. Letztes Jahr wäre ich auch kurzzeitig mal in Führung gewesen, hat viel mit Marquez gebettelt. Damals hat man noch von einem Problem in der zweiten Rennhälfte gesprochen. Da kann ich mich noch genau dran erinnern, da haben wir einen Podcast gemacht. Und da haben wir genau das angesprochen. Aleix Espargaró, erste Saisonhälfte extrem stark. Zweite Saisonhälfte vor allem. Rennhälfte. Bisschen zu weit. Und zweite Rennhälfte ist noch so ein bisschen das Problem. Ist schon krass, dass es schon wieder ein Jahr um ist. Und jetzt hat er es in den Griff bekommen. Und ich glaube, jetzt, wenn er das konstant über die Bühne kriegt, Podium muss eigentlich drin sein für Aleix. Wenn nicht sogar der Sieg. Also ich würde auch schon so weit gehen, dass ich Aleix schon als Siegkandidat so ein bisschen auf gleicher Ebene mit Quartararo ja, stellen würde. Vor allem ist es unfassbar wichtig für Aleix nach dem letzten Patzer, nach dem sehr, sehr bitteren Patzer in Barcelona, wieder ja, ein bisschen auf Touren zu kommen. Also, was heißt auf Touren zu kommen? Da ist er immer noch Fünfter geworden, aber da hat er schon ein bisschen was verloren, weil er halt Quartararo gewonnen hat. Das ist alles, also. Da darf man sich einfach keinen Fehler erlauben. Da ist ein fünfter Platz einfach nicht gut fast. Der reicht einfach nicht, um da vorne dran zu bleiben an Quartararo. Also, aber Aleix, denke ich, habe ich ganz vorne auf der Liste.
Definitiv. Das weiß ich jetzt natürlich jetzt auch wieder ein bisschen besser als im Vorjahr. Alex Barrow, da noch das Maximum aus dem Bike raus, immer, gibt immer 100%. Alex Melvin Yates ist ein bisschen further back, also ja, mal gucken, wie sich das bei denen am Sachsenring verhält, aber definitiv vor allem Alex Barrow, auf den wird wohl zu schauen sein.
Ja, Vinales. Für Vinales wird wahrscheinlich ein normales Wochenende werden. Ich denke, er hat schlechte Erfahrungen an den Sachsenring. Vielleicht auch ein paar gute, vielleicht aus den etwas ja, vergangenen Rennen von Yamaha hat er auch mal ein Podium geholt. Also ja, Vinales sehe ich eigentlich so wie in jedem Rennen, so Mittelfeld halt. Wenn es gut, wenn er eine gute Startposition hat, kann er weiter vorne mitfahren. Wenn er wieder ein schlechtes Qualifying hat, dann ist er wieder ein bisschen weiter hinten im Feld. Das ist immer so, weil Startposition ist fast alles im MotoGP-Rennen. Deswegen, also muss gucken, Qualifying gut und dann sehe ich ihn auch Top 10 fast schon easy. Also normalerweise sollte Vinales jetzt zumindest mal die Pace dafür haben.
Dann kommen wir zum nächsten Hersteller, Ducati. Die, wo ordentlich an Boden verloren haben, kann man so sagen. Mit Bastianini-Sturz, mit Bagnaia-Sturz, unverschuldet in Katalonien. Also, sie haben da schon viel Boden verloren in allen WMs eigentlich. Die nur die Pramac-Jungs konnten da so ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer holen. Ja, das sieht man auch in der WM. John Zarco eigentlich auf Platz 4. Ist das hergekommen? 56 Punkte Rückstand. Ja, macht seine Sache bis jetzt richtig überragend. Eigentlich richtig unauffällig, Joan Sarko. Aber richtig gut. Und dann Jorge Martin, der wohl letztes Rennen ja, wieder zu alter Stärke zurückgefunden ist. War auch ein bisschen schwere Saison für ihn jetzt. Ist auch in der WM nur noch nur auf Platz 12. Aber Jorge Martin sicherlich auf dem aufsteigenden Ast. Ja, generell. Ja, die Pramac-Jungs, aber vor allem Joan Zarco, also dass der jetzt auf Platz 4 in der WM ist, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, vor Bagnaia zum Beispiel.
Ja, und ich glaube, Joan Zarco soll das sehr, sehr gut entgegenkommen. Wenn man zwar sieht, dass er letztes Jahr da in Anführungszeichen nur Achter geworden ist, aber ich meine, der hat die Pole Position geholt, ne? Ich glaube, das war Zarco, der die Pole. Wenn ich mich jetzt, warte, ich kann nachgucken. So, warte mal, aber die ich jetzt falsch. Ne, Joan Zarco, ja, genau. Mit 11.000stel Vollquadrat. So, ja. Hatte ich recht. Also Zarco ja auch im Qualifying gut. Also das war da, wo Zarco dann in der anschließenden Runde gestürzt ist und somit gelbe Flaggen ausgelöst hat und somit sich keiner mehr wirklich verbessern konnte. Also Zarco kann die Strecke und ich könnte mir vorstellen, dass er definitiv jetzt auch in der aktuellen Form mindestens mal um die Top 5 kann kämpfen, vielleicht sogar ums Podium, weil, wie ich vorher schon angesprochen habe, es gibt nicht viele Leute, die den Sachsenring einwandfrei können. Also, Zarco sehe ich da eigentlich auch vorne. Jorge Martin, ja, hatte jetzt ein gutes Rennen, ein sehr gutes Rennen in Barcelona. Denke ich auch wieder ein bisschen stärker, aber schon hinter Zarco sehe ich ihn definitiv. Glaub, da ist Top 10 definitiv drin, aber vielleicht auch ein bisschen mehr, weil es Jorge Martin ist ein sehr, sehr schneller Fahrer. Vielleicht kriegt er mal wieder ein richtig gutes Qualifying hin, dann ist alles möglich. Aber Zarco und Martin definitiv auf einem guten Weg.
Bestie auf Platz 3 in der WM. Hat wieder ein bisschen federn lassen müssen. Ja, Bestian wieder, haben wir ja schon rausgefunden, entweder er stürzt oder fährt aufs Podium. Oder gewinnt das Rennen sogar. Ja, Bestia hat jetzt wieder einen Sturz hingelegt. Also muss nach der folgen.
Eigentlich, aber ja. Ich denke, da kann man das letzten Jahresrennen nicht so wirklich in Betracht ziehen. Das war einfach nicht, war nix. Das war seine Rookie-Saison. Generell, Bastianini ist einfach, ich weiß nicht, so ein bisschen Wundertüte. Ich glaube, es könnte so Platz 7, Platz 6, Top 5, aber es könnte auch ein Sieg sein, Podium. Er muss es halt jetzt auch mal, wenn es nur Platz 6 oder Platz 7 ist, halt einfach mal ins Ziel holen. So lockere 19 Punkte. Damit er wenigstens mal wieder etwas aufs Konto bekommt, ist wichtig. Und Und die Freunde können ja Fehler machen. So ein Quartararo kann auch mal im Rennen stürzen. Und wenn er dann zwar in Anführungszeichen nur Sechster wird, macht er trotzdem 10 Punkte gut auf Quartararo. Also das sind alles so Kleinigkeiten, die Bastianini muss besser hinbekommen. Aber Bastianini, der Beste, ja, der kann alles, meiner Meinung nach. Wen haben wir noch? Ja, Werks-Ducatis. Miller, wie gesagt, P6 letztes Jahr, Bagnaia P5. Solide. Aber es wird schwierig, glaube ich. Podium drin, würde ich sagen. Aber Sieg, ah, schwierig sich so vorzustellen. Vor allem so historisch gesehen. Aber was ist schon dieses Jahr historisch? Also, Quartararo hat auf Strecken gewonnen, wo Ducati-Land ist und umgekehrt. Also, das ist halt einfach so. Das ist jetzt die neue Generation. Man kann nicht mehr so krass die letztjährigen Rennen in Betracht ziehen. Aber trotzdem. Auch charakteristisch gesehen, das Layout der Strecke sollte nicht so gut zur Ducati passen. Aber Jack Miller kann die Strecke. Mit einem guten Qualifying geht da was, um sich auch mal wieder ein bisschen Luft zu verschaffen, jetzt nach den letzten zwei etwas schwierigeren Rennen. Und weil er muss gucken, dass er Punkt holt.
Definitiv. Nur schauen, dass er da irgendwie den Gap wieder zufährt in der WM zu Fabio Quartararo. Wir sind jetzt auch schon wieder 66 Punkte. Also beim Quartararo, der so gut fährt, ist das schwierig, das wieder einzuholen. Vor allem auch im Sachsenring für Ducati, was jetzt nicht gerade entgegenkommt. Aber meiner Meinung nach, wenn du WM holen willst, muss er halt auf jeder Strecke irgendwie performen. Auch wenn dein Bike jetzt nicht vielleicht gerade so passt, dann muss man trotzdem sein Maximum rausholen.
Ja, muss. Also, das gilt aber auch jetzt nicht so, nicht nur für Bagnaia, weil ich denke, jeder Fahrer holt immer das Maximum raus. Und da gibt es einen Hersteller, der muss da auch noch ein bisschen was rausholen.
Das ist richtig. Das ist nämlich ein Hersteller, wo noch ein bisschen was rausholen müssen. Wir haben eigentlich nur noch Hersteller übrig, die ein bisschen was rausholen müssen. Ich würde sagen, KTM. Fangen wir mal an. Ja, Brad Binder, Platz 6 in der WM, kann man eigentlich absolut nichts Negatives gegen sagen. Bis jetzt eine super Saison. Hat sich da auch absolut den Status als Nummer 1 Fahrer erkämpft bei KTM. Miguel Oliveira ist ja schon, der Wechsel quasi bestätigt zu Gresini, wurde ja jetzt klar, dass er nicht mehr nächste Saison für KTM fährt, weil Jack Miller ja announced wurde für die nächsten 2 Jahre bei KTM Factory Racing. Ja, der, wo also da an der Seite von Brad Binder dann nächste Saison fahren wird. Miguel Oliveira, ja, KTM in der WM. Und wenn man jetzt mal so sieht, ist gerade einmal 16 Punkte hinter seinen Teamkollegen der WM. Das geht eigentlich noch. Also von der Punktzahl her hätte ich es mir vielleicht ein bisschen weiter vorgestellt. Aber wow, ist halt so. Und dann bei den Tech Trois, ja. Sprecht halt für sich so. Die sind halt beide Letzter in der WM. Remy Gardner hat 8 Punkte, Rolf Fernandes hat mal einen Punkt gesammelt. Ja, also bei Tech 3, also da läuft halt vorne und hinten gar nichts.
Ja, KTM, eigentlich sagst du nur ein gutes Pflaster, aber das war Mugello und Barcelona auch, war auch ein gutes Pflaster für KTM. Aber das Motorrad ist halt so anders, das kann man nicht mehr so sehen, aber letztes Jahr P2 und P4 geholt, also ja, also Binder, da muss was gehen, glaube ich. Er holt so viel raus aus der KTM. Ich glaube, Oliveira muss gucken, dass er in die Top 10 fährt, meiner Meinung nach. Binder sehe ich da definitiv Top 8 drin. Aber ja, Oliveira ist zwar noch nicht bestätigt, dass er zu Gresini geht, aber da Jack Miller ja bei KTM gesigned hat, was bleibt Oliveira auch viel anderes übrig? Also ich glaube, das ist die logische Schlussfolgerung. Ist noch nichts offiziell, also es kann natürlich auch ganz anders kommen, aber soweit zumindest mal die Gerüchte. Und ja, aber KTM sollte ein verhältnismäßig besseres Rennwochenende haben. Remy Gardner und Rolf Fernandes, ja, mit Abstand die zwei Rookies, die noch ein bisschen Zeit brauchen, halt im Gegensatz zu den anderen. Heißt jetzt nicht, dass die auf längere Sicht vielleicht doch die schnellsten Rookies sind. Gib denen mal noch ein bisschen Zeit, vielleicht ändert sich das. Und vielleicht ist das einfach jetzt nur so eine Phase. Und die Bezzecchi, der auch eine bärenstarke Saison fährt, und die Gianantonio, der auch jetzt immer besser in Fahrt kommt, haben jetzt einfach nur dieses eine Hoch da und fallen wieder ab. Das kann auch sein. Also Würde ich mich also nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber wie gesagt, er liegt auch ein bisschen am Motorrad, aber hauptsächlich an halt an dem Lernprozess. Und ja, ansonsten KTM muss man auf der Rechnung haben, aber schwierig einzuordnen alles.
Definitiv, schwierig einzuordnen. Ja, es ist Sachsenring, also weiß jetzt nicht, wo, wenn Marc ist weg ist, gibt es halt so viele Namen, wo man nennen könnte. Also letztes Jahr hat man auch nicht gedacht, dass Marc ist da irgendwie siegt, aber hat es halt doch irgendwie gemacht, weil es halt Marc ist. Dieses Jahr, keine Ahnung, ob er es getan hätte, aber die Chancen wären gut gewesen eigentlich, warum nicht? Ja, dieses Jahr wird es definitiv einen neuen Sieger geben. Ob das auch aus dem Hause Honda sein wird, der neue Sieger. Schwieriges Thema, ich glaube nicht. Marc Marquez immer noch verletzungsbedingt natürlich fällt aus. Immer noch in den Top 10 der WM. Paul Espargaró auf 15 mit 40 Punkten. Nakagami mit 38 auf 16, einen Platz dahinter. Alex Marquez dann auf 18 mit 26 Punkten. Ja, man hat jetzt in Barcelona gesehen, ganz klar einen Aufwärtstrend bei Alex Marquez erkannt. Ja, also mit Gehirnerschütterung, da scheint wohl ein Knoten geplatzt zu sein, als er da im FP4 einen harten Sturz hatte, da auch ein bisschen auf den Kopf gefallen. Ein bisschen was aufgegangen zu sein, hat er mal ein bisschen Pace gefunden. Da ist er wirklich gut gefahren, kann man nichts gegen sagen, in die Top 10. Und ja, gemacht, Alex Marquez. Und wenn er das so weitermachen kann, dann ist definitiv auch wieder Top 10 drin am Wochenende. Das ist gar kein Problem. Und ja, die anderen Honda-Fahrer, vor allem Pol Espargaró in Catalunya, haben sich jetzt nicht so mit Ruhm bekleckert. Also der hat da irgendwie, weiß nicht, gar keine Pace gehabt. Sogar hinter Michele Pirro ins Ziel gekommen, der bevor im Rennen gesagt hat, ich fahre nicht auf Points, nur Testarbeit, hier alles so, ich fahre mal ein bisschen Larifari so. Selbst der gekommen. Dann hat er gesagt, ja, irgendwie Reifenwahl und so. Ganz komisch, aber letzter abgeschlagen kann es eigentlich auch nicht sein. Dann Nakagami, der hat da ein bisschen Bowling gespielt in Kurve 1 mit seinem eigenen Kopf auch noch. Zum Glück ist Nakagami okay. Hat er dann mit seinem Kopf Headbutt gemacht und hat einen Banaya vom Bike geholt. Das Bike von Nakagami hat dann Rins vom Bike geholt. Und ja, also bei Honda, ja, das Bradl ist auch noch gestürzt. Am Rennwochenende in Barcelona. Also da geht alles drunter und drüber momentan.
Ja, bei Honda muss man mal sehen, Alex Marquez ist eigentlich eine gute Strecke. Letztes Jahr durch FP3 gekommen, in direkten Q2, dann von P11 gestartet, leider im Rennen kollidiert mit Petrucci. Also der sollte definitiv was gehen für ihn, auch nach der letzten Aufwärtsphase. Nakagami, mal gucken, ob er 100% fit ist. Hat ja auch mit dem Headbutt da, wie du erzählt hast. Die Leute sind ja so ein bisschen einen kleinen Schaden davon. Was heißt Schaden halt? Ein bisschen verletzt, aber das sollte bis dahin wieder gut gehen. Also mal gucken, sehe ich ihn nicht so stark, Nakagami, ehrlich gesagt. Pol, ja, das ist bei Pol immer tagesformabhängig. Also Honda, schwierig. Und Stefan Bradl könnte was Richtung Punkte gehen. Ich meine, Sachsenring kennt er, da hat er schon gute Rennen gehabt. Also da muss eigentlich was gehen, wenn ich ehrlich bin.
Definitiv kann man da von Stefan vielleicht das erwarten. Ja, muss man schauen, wie für Honda das Wochenende wird. Ich setze natürlich mal wieder ganz großes Stück auf Alex Marquez. Das ist ganz wichtig. Ja, da die Vertrauen und die Hoffnung nicht zu verlieren, dass das irgendwie doch noch was wird mit den MotoGPs für nächste Saison. Aber dann lasse ich mich mal überraschen. Definitiv nicht mehr in der nächsten Saison dabei. Ist Suzuki, die in den letzten Rennen ganz schön ja, federn lassen haben mussten. Auf Platz 7 und 18 die beiden Fahrer punktgleich. Beide mit 69 Punkten. Suzuki müsste jetzt langsam mal anfangen, wieder im nächsten Rennen ein bisschen zu punkten, weil sonst, ja, wird das eher eine bedeutungslose in ihrem letzten Jahr.
Ja, always together, sagt man ja immer. Also Rins und mir gefühlt in jeder Session immer dabei, zusammen, immer den Weg zusammengehen. Ja, muss man sehen. Ich denke, es kann eigentlich nur aufwärts gehen für die. John Mir ein gutes Rennen gehabt eigentlich. P4 meine ich geholt im letzten Rennen. Alex Rins natürlich unglücklich rausgekegelt geworden, aber ja, da muss einfach generell, Mir muss wieder das Vertrauen gewinnen, Rins darf. Muss wieder so ein bisschen backkommen, das, was er kann, am Anfang der Saison. Und dann traue ich ihn schon zu, vor allem wieder nach der Sommerpause wieder richtig stark zurückzukommen. Also Suzuki, habe ich für das Rennen nicht wirklich am Zettel, müssen gucken, dass beide ins Ziel kommen. Vielleicht kann jemand überraschen, aber mehr ist auch eigentlich nicht drin.
Ja, wie du schon erzählt hast, dass sie mal ins Ziel kommen. Rins vor allem immer wieder. Klar, letztes Rennen unverschuldet gestürzt, aber trotzdem. Ja, da ist einfach die Moral ein bisschen down bei Suki, was man verstehen kann. Ich würde sagen, wir haben erst einmal so lang durch. Ja, ich würde sagen, wir kommen dann langsam auch schon zu den Tipps. Da gehe ich jetzt mal voran und fange als erstes an mit. Also mit dem dritten Platz natürlich. Dritter Platz wird für mich hier an dem Rennwochenende Brad Binder belegen. KTM, meiner Meinung nach, gutes Paket. Zumindest am Sachsenring. Und Brad Binder ist sowieso ein guter Fahrer, brauchen wir nicht drüber streiten. Dann habe ich Johann Sarko auf der 2. Ganz einfach, weil es Johann Sarko ist. Ist halt auf der 2, wird halt kaum einen interessieren. Aber ja, macht halt wieder gute Punkte. Und auf 1 Aleix Spargaró. Also für mich Quartararo mal nicht auf dem Podium. Sicherlich auch mal gut für die WM wäre, Quartararo jetzt mal nicht auf dem Podium zu sehen. Oder Lech, der vielleicht mal gewinnt. Also ja, das sind ja meine Top 3.
Ja, natürlich. Das ist immer Weltklasse, wenn du anfängst. Schwierig. P3 sage ich Johann Zarco. P2 Aleix Spargaró und P1 Quartararo. Ich glaube, Quartararo gewinnt das Ding. Wenn alles zusammenläuft, muss. Also entweder Quartararo oder Aleix, alles andere wäre kleine Überraschung.
Definitiv. Und ja, was die Kleinklassen angeht, Moto2 gewinnt definitiv Marcel Schrötter, der macht Home Turf Win. Und Moto3 gewinnt Dennis Foggia. Ich sage jetzt jeden Podcast, dass Dennis Foggia das nächste Rennen gewinnt, weil irgendwann muss er mal wieder ein Rennen gewinnen. Nicht viel Guevara und so, nix. Muss Foggia mal
Gas,
wieder
Gas.
was gewinnen. Ja,
Gas, Gas, das ist
das ist so
einfach.
an. Ja, Gas, Gas, ja, natürlich,
Das ist
natürlich.
Weltklasse.
Ja. Finde ich ehrlich gesagt nicht. Finde nur Dennis Foggia Weltklasse. Was anderes. Dennis Foggia und Alex Marquez. Was anderes. Ist nicht Home Turf so. Aber ja, Dennis Foggia hat definitiv Moto 3. Ist auch von der Pace ganz klar der Stärkste. Also, wenn mir da was anderes erzählt, dass er Garcia und so, dass so ein Garcia mal auschecken oder so kann. Nein.
Ja, Moto 2 wäre natürlich Weltklasse, wenn Schrotter gewinnt. Also ich glaube, das ist gar nicht mal so unrealistisch. Ich denke, er kann die Strecke gut. Also wenn alles zusammenläuft, Top 5 bis Podium muss eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Hat ein so gutes Rennen gemacht jetzt in Barcelona. Also da muss jetzt mal so langsam wieder ein Podium kommen. Und Moto 3, ja ganz klar, Garcia gewinnt das vor Guevara. Also ich weiß ja gar nicht, was da.
Und dann Marcia noch dahinter auf dem Podium.
Ja, und auch mal massieren noch. Das war einfach ein Träumchen.
Und
Und
Foggia
wenn
am
der kommt,
besten im
mit
Kies.
Gravel. Tumbling down the order.
Ja.
Ja, also es ist für mich persönlich immer Weltklasse. Die drei, Garcia, Guevara und Massia vorne. In welcher Konstellation ist mir egal. Hauptsache Podium. Und Garcia gewinnt sowieso die WM. Also, Foggia. Also wirklich. Gar keine Pace. Also schon Pace, aber kann es halt nicht umsetzen.
Ja. Dann würde ich sagen, war es das auch für heute. Perfekt im deutschen MotoGP-Podcast. Folgt uns auf allen Kanälen, wo es möglich ist. Lasst ein Follow auf Spotify da. Lasst ein Follow auf Instagram da. Und ja, ich würde sagen, wir haben deine letzten Worte heute.
Ja, ich freue mich auf das Home-Turf-Rennen und ich denke, wir können einen etwas spannenderen wie soll ich sagen, vom Zweikampf her erwarten, weil sonst ist eigentlich Marc immer so gut wie vorne weggefahren. Also ich denke, wir können uns auf ein spannendes Rennen freuen.
Definitiv, das hoffen wir alle. Und dann würde ich sagen, das war Flag to Flag, der deutsche MotoGP-Podcast für heute. Ciao.
Ciao.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden Kevin Keegan, Mighty Mouse, überall, wo es Podcasts gibt.